Dann nimmt er sich einfach mal meine alte Gitarre und spielt das Thema an, das später noch in dieser Stunde groß herauskommen soll. A Salty Dog, der dramatische Procol Harum-Song von anno 1969, sollte Ende 2014 von einem modernen Jazz-Rock-Gitarristen neu bearbeitet worden sein. Ist das zu glauben? Oh ja, das war ja auch schon am Anfang kurz als Andeutung zu hören. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell. Heute mit der Vorstellung eines neuen Albums, das es gerade soeben noch geschafft hat, zum Jahresende 2014 veröffentlicht zu werden. Und nach meinem Dafürhalten müssen alle Pols mit den besten Platten 2014, die natürlich längst geschrieben und teils auch schon veröffentlicht sind, nun eingestampft werden, weil sie zu früh ihre Bestenliste abgeschlossen haben und dieses jetzt zu feiernde Album noch gar nicht auf dem Schirm hatten, haben konnten, weil dieses fantastische Album erst mit dem 19. Dezember 2014 das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Das Album trägt den Titel This One Goes to 11, geht musikalisch aber voll auf die 12. Es stammt von Ali Neander featuring Helmut Hattler und ist nach meiner unmaßgeblichen Meinung ein ganz großer Wurf über den Tag hinaus und in das Spielfeld der Jazz-Rock-Konnoisseure hinein, die sich daran nun wirklich erfreuen können. Ali Neander ist für mich einer der herausragenden, weil wandlungsfähigsten Gitarristen. Er kann mit seiner Haus- und Hofband den legendären Rodger Monotones deftigsten Schweinerock für die krachende Rockparty spielen und genauso gut gefühlvolle, einfühlsame Begleitungen zu Gedichtrezitationen wie etwa im Rilke-Projekt oder seelenvolle Soli als Studiomusiker für die unterschiedlichsten Stars zwischen Soul, Rock und Hip-Hop. Er hat ein Händchen für plakative Licks und Sounds in seiner Zusammenarbeit mit Comedians wie Badesalz und er ist ein begnadeter und virtuoser Jazzrock-Gitarrist und Modernisierer in der Nachfolge von Jazzrock-Gitarrengrößen der 70er Jahre wie John McLaughlin, Larry Coryell, Philipp Catherine und anderen. Und nicht zuletzt ist er auch ein sehr befähigter Komponist von ausdrucksstarken, stilistisch übergreifenden und technisch anspruchsvollen Instrumentaltiteln. Dies hört man auch wieder auf seinem inzwischen zweiten Album, das er erneut mit der Unterstützung des Überbassisten Helmut Hattler aufgenommen hat. Abwechslungsreich, klangfarbenprächtig, hochmusikalisch, voller intelligent gebauter, wunderschöner Melodien und trickreicher Rhythmen und Grooves. Und das alles unglaublich lässig gespielt, aber dennoch mitreißend und begeisternd in Szene gesetzt. Das alles trifft auch auf das Titelstück zu »This One Goes to 11«, von Ali Neander und Helmut Hattler gemeinsam geschrieben und in den Liner Notes von Ali ironisch definiert als Irish Folk Led Zeppelin Fusion Extravaganza. Und was die Titelüberschrift zu bedeuten hat, das wird er uns gleich selbst erklären, nachdem wir es gehört haben, dieses instrumentale, vor Kraft und Kreativität strotzende Wunderwerk, das mit einem starken Riff beginnt.
Thank you.
Das war das Titelstück des neuen großartigen Albums This One Goes to 11 von Ali Neander featuring Helmut Hattler. Und wie man weiß, Ali, sind die Titelüberschriften deiner Stücke immer durchaus sprechende Titel. Was bitte sagt uns diese Titelzeile This One Goes to 11?
Das nimmt natürlich Bezug auf den Film Spinal Tap. Ich weiß nicht, ob den die Leute draußen kennen. Das ist ein Film über eine fiktive Hardrock-Band, die so ziemlich alles falsch macht, was man falsch machen kann, und sehr alle peinlichen Details des Rock-Businesses auf sich vereinen. Ein Geniestreich von 1980. Und in einer Szene dieses Films steht der Gitarrist vor seinem Verstärker und die Lautstärkeregler gehen bis 11. Und dann braucht er, sagt, sometimes you need this extra, it has, goes to 11. Okay. Und der Viewer, völlig sprachlos vor so viel Blödheit, meint, ja, because you sometimes need this extra. und das ist natürlich auch wie so eine Art Lebensmotto für Gitarristen, die auch natürlich von diesem etwas, dieser Großmannzucht auch befallen sind. Und die dann gerne auch sagen dann halt, this one goes to 11.
Nur aber ihr seid ja doch für bekannt, also Helmut Hattler und du selber, dass ihr nun wirklich nicht gerade mit großen Volume-Pedalen oder bis zum Anschlag arbeitet. Ihr seid ja auch eher von der subtilen und feineren Sorte. Was hat das also jetzt mit diesem Musikstück zu tun, das ihr da gemeinsam komponiert habt?
Also das Stück hat schon was Muskulöses. Ja, es hat so ein bisschen so eine Led Zeppelin Poser Komponente. Und natürlich ist es, wie gesagt, und hat sich auch gut als Titelstück für die Platte, weil es eine gemeinsame Komposition ist und weil es auch eben diese ganze, sagen wir mal, so ein bisschen ein Programm ist, weil eben es ist ja mit Tin Whistle und also eine eigenartige Kombination von Instrumenten und und ich glaube, es kommt auch, dass es halt was Selbstironisches sein soll, weil so ganz ohne Ironie kann man dieses Gitarrengenudel dann auch nicht ertragen.
Und du ja sowieso nicht, ja. Auf dem Coverfoto des Albums sieht man dich sehr fröhlich strahlen und in der Hand hältst du ein merkwürdiges gitarrenähnliches Teil, das auf den ersten Blick so wie eine kreative Klempnerarbeit ausschaut. Man sieht da zusammengelötete Rohrleitungen in Form eines Gitarrenkorpus, dazu Schraubventile statt der Drehknöpfe für lautstarke Tonhöhen. Ist das eine Attrappe? Ist das ein Museumsstück oder ist das tatsächlich eine bespielbare Gitarre?
Ja, tatsächlich, es ist eine bespielbare Gitarre. Ich habe diesen Korpus auf dem amerikanischen eBay gefunden. Da stand Stratocaster Body Modified, was eine groteske Untertreibung ist, weil es sieht aus wie so eine Kunstwerk, so ein bisschen wie diese Steampunk-Ästhetik. Aha. Und ist tatsächlich aber eine gut klingende Gitarre, die man absolut benutzen kann, die ich auch schon live jetzt gerade mit dieser Band benutzt habe. Mhm. Ist nicht ganz leicht, also einen ganzen Abend damit so rumzustehen geht so, aber die bringe ich auch bestimmt, wenn wir live spielen, mal wieder mit, weil das ist natürlich jetzt ein bisschen das Thema.
Ja. Und die macht natürlich schwer was her, es wird also alle Leute zum Staunen versetzen, was hat der Harley denn da für ein merkwürdiges Ding vom Bauch?
Gaswasser-Scheiße-Gitarre heißt im Volksmund.
Gut, apropos sprechende Titel, Gaswasser, na, das lassen wir jetzt. Das nächste Stück, das wir jetzt gleich hören, heißt Nine Lives. Und damit könnten erstmal die neun Leben einer Katze gemeint sein. Es könnte aber auch ein Hinweis auf diesen schrägen Neuner-Takt sein, der diesem Stück innewohnt. Ist das so?
Ja, klar, natürlich. Das ist eine dieser typischen Musiker, benennen ihre Titel entweder nach der Uhrzeit, wo sie geschrieben wurden, oder was auch auf dieser CD noch kommen wird, Adressen. Das ist auch sehr, und es ist halt ein 9/8-Stück. Hat aber auch 9, oder nicht 9 Teile, aber hat verschiedene kleine Leben, die aufscheinen in dem Stück.
Und wunderbarerweise ist da nicht nur grandioses Jazzrock-Gegniedel und mehr als das zu hören, sondern auch noch ein Touch von
Kammermusik.
Durch Paul McCandless, der an der Oboe ist.
Ja, der Paul ist Gott sei Dank jetzt schon das zweite Mal. Bei der ersten CD war er auch dabei. Den habe ich kennengelernt über das Rilke-Projekt. Vielleicht kommen wir noch später mehr auf ihn zu sprechen, weil er auf der Platte mehr drauf ist. Auf jeden Fall ist er ein fantastischer Musiker und ein alter Held von mir. Und Und passt auch wunderbar zu verzerrten Gitarrenoboe. Also ich weiß nicht, warum das noch nie jemand richtig ausprobiert hat. Und wir können ja dann später uns noch ein bisschen ausprobieren.
Also hören wir diesen trickreichen 9/8-Takt im Stück Nine Lives. In den 14 Stücken deines neuen Albums This One Goes to 11 sind einige musikalische Widmungen verarbeitet, so zum Beispiel in dem gleich folgenden Lionel's Joint, das dem im westafrikanischen Benin geborenen und in den USA lebenden Jazzgitarristen Lionel Lueke gewidmet ist. Was verbindet dich ausgerechnet mit ihm?
Ja, ich bin auch erst vor nicht allzu langer Zeit auf ihn aufmerksam geworden. Er hat ja durch so Kollaboration mit prominenten anderen Musikern, Herbie Hancock, Peter Gabriel und so weiter, so ein bisschen Popularität gewonnen. Aber ich bin eigentlich letztendlich bei diesem Stück, er hat ein App für iPad geschrieben, African Guitar. Das ist so eine Art Lehr-App, wo er bestimmte afrikanische Gitarrenstile demonstriert und da die einem so und das hatte ich mir mal runtergeladen als für meinen Gitarrenunterricht an der Hochschule da in Hannover für meine Schüler und da war ein sehr schönes so ein südafrikanisch angelehntes Gitarrenriff drauf, was ich dachte, ey, das ist eine, irgendwie daraus kann man was machen und dann habe ich mich daran quasi angelehnt, habe ich allerdings im ganz anderen Takt und ganz anderer Tonart und wie auch immer, habe ich dann eben dieses Anfangsriff mir da, ich will nicht sagen geklaut, aber so ein bisschen daran angelehnt und weil das, dadurch kriegt das ganze Stück dann so ein bisschen so diesen quasi südafrikanischen Touch, aber es ist natürlich dann wieder ganz, geht dann ganz woanders hin am Ende, aber es ist ein fantastischer Gitarrist und der singt dann auch so seine Gitarre dazu. War letztens auch hier beim Jazztagen mit der Big Band hat er gespielt und ist auf jeden Fall jemand, den man total empfehlen kann. Mhm.
Dann hören wir doch mal einen kleinen Ausschnitt aus seinem aktuellen Album Heritage, um mitzubekommen, was er eigentlich musikalisch macht.
Alles klar.
Um dann gleich überzublenden in deinen großartigen neuen Titel Lionel's Joint. We'll be right back. diesem Stück Lionel's Joint haben wir auch gerade das Sopransaxophon von Paul McCandless gehört, den Oregon-Musiker, den du, wie wir wissen, nicht nur schätzen, sondern den du unter welchen Umständen kennengelernt hast?
Ja, ich habe ihn kennengelernt über das Rilke-Projekt, musikalische Projekt, die mit Rilke-Gedichten, und vor über 10 Jahren spielte ich auf irgendwelchen Demos von denen, als es noch gar nicht populär war, die in den Anfängen standen, und da hörte man einen Oboenklang und ich dachte, naja, das hat er wahrscheinlich als Sample oder sowas, und dann dachte, du hast aber ein gutes Oboen-Sample, und dann sagte er, nein, das ist kein Oboen-Sample, das ist mein Nachbar. Ja, wer ist denn dein Nachbar? Da wohnte er noch in Nordkalifornien. Ja, Paul McCandless. Und ich so, was? Weil ich bin schon immer ein diehard Oregon-Fan, eigentlich seit den frühen 70er Jahren. Und das war natürlich dann erstmal im Boden versunken. Aber dann habe ich das Glück gehabt, ihn kennenzulernen, später auch auf Tour. Und wir haben jetzt öfters live zusammen gespielt. Und dann habe ich ihn einfach gekidnappt. Erst für meine erste CD und jetzt für die neue. Und er ist ein ausgesprochen netter Kerl und eben ein fantastischer Musiker, in dessen Anwesenheit man sich einfach selber verbietet, Unsinn zu spielen. Also man wird dazu gezwungen, ein besserer Musiker zu sein. Und das ist etwas, was ich also ihm hoch anrechne. Und das ist einfach eine tolle Sache, ja.
Wir hören ihn gleich nochmal in dem folgenden Titel 8-Ball, wo er auch Sopransaxophon spielt. Das ist ein wunderbar melodiöses Stück, das du komponiert hast. Was ist der Hintergrund dieses Titels 8-Ball und was steckt da für dich alles auch musikalisch noch drin?
Im Grunde genommen ist es jetzt tatsächlich, wir waren in so ein bisschen in so einem Zahlenrausch, weil gut, This One Goes to 11 ist kein 11/8, aber 8-Ball ist natürlich ein gerader Takt, aber ist so vertrackt aufgeteilt, dass es klingt, als wäre es ein krummer Takt. Also daher kommt der Titel, sonst hat es keine größere Bedeutung, und weil irgendwie habe ich, glaube ich, auch gerade Billard im Fernsehen gesehen. Also, der Witz bei diesen Sachen ist eben, dass man, das ist eigentlich im Grunde ganz harmlos oder melodiös klingen soll nach außen, aber dahinter so einfach so etwas Verschwurbeltes stattfindet. Mhm. Das macht dann wieder dieses Harmlose auch angenehmer oder interessanter zu hören.
Ja, ich finde es ein fantastisches Stück, eines meiner Lieblingsstücke auf dem Album, und jetzt wollen wir es genießen. 8-Ball aus Ali Neanders neuem Album. Ball, eine neue Komposition von Ali Neander aus seinem wunderbaren Album This One Goes to 11. Auf dem Album sind, wie gesagt, 14 Titel drauf, davon 9, die Ali Neander geschrieben hat. 3 Titel sind in Kooperation mit Helmut Hattler entstanden. Und dann gibt es noch, interessanterweise, 2 Coverversionen. Und da war ich jetzt ganz verblüfft, denn damit habe ich nicht gerechnet, dass du einen Klassiker von Brooker Reed von Procol Harum gecovert hast, diesen recht dramatischen Salty Dog Titel, der schon fast so ein bisschen Untergangsstimmung zelebriert. Wie bist du ausgerechnet auf den Titel gekommen?
Erstmal ist es ein Stück, das mir sehr gut, immer schon gut gefallen hat. dann, weil es eben so eine, was harmonisch ein sehr interessantes Stück ist und weil es eben dieses Drama hat, dann ist es ein Stück, was unser Monotone-Sänger Osti immer gerne singt. Also das gibt's, und das, wir haben es auch schon zusammen öfters mal bei besonderen Anlässen gemacht. Und der jetzt konkrete Anlass war, dass ich auf einer Jeff Beck Tribute-Platte mitspielen sollte. Ah. Und ich mich gefragt habe, was macht man denn als Gitarrist auf einer Jeff Beck Tribute-Platte, außer vielleicht einfach besser nicht spielen. Und da habe ich gedacht, naja gut, also wenn, dann gibt es ja die berühmten Jeff Beck'schen Versionen von Pop-Hits, und habe ich gesagt, jetzt nehme ich die Methode, also die Jeff Beck-Methode, und versuche als quasi Sängerersatz ein berühmtes Stück der Popgeschichte zu interpretieren. Und das war dann, da habe ich halt gesagt, Salty Dog ist doch da, weil es melodisch einfach ein schönes Stück ist und prima dafür sich eignet. Und das habe ich mich dran versucht, quasi an einem Jeff Beck Wannabe, was natürlich grandios scheitert, aber das ist ja egal. Also Spaß macht's schon.
Und keiner der Mitmusiker hat ein Veto ausgesprochen. Alle waren dabei und sind mit richtig Engagement bei der Sache.
Wir haben das auch live schon öfters gespielt, und das ist ein gutes Stück, ist ein gutes Stück.
Ja. Trotzdem verwunderlich, aber es ist ein gutes Stück, das wir im Original erstmal kurz anspielen und danach die neue Fassung von Aldi Neander und seinen Freunden.
All hands on deck, we're run afloat. I heard the captain cry, explore the ship, replace the cook, let no one leave alive. Across the strait,
Salty Dog in der instrumentalen Neubearbeitung von Ali Neander, ein Rückgriff auf die späten 60er Jahre. Und in der zweiten Coverversion, die es auf dem Album gibt, ist halt wieder mal der großartige Bezug auf John McLaughlin da, nämlich mit dem Mahavishnu-Titel The Dance of Maya. Kann man sagen, dass du auch gerne immer wieder mal zurückschaust und ganz weit zurückschaust, dass der Jazzrock, den du jetzt modernisiert hast, aber doch im Grunde eine Musikrichtung ist, die was Historisches hat?
Ja, klar. Dass das etwas, wie soll ich sagen, Irrationales hat. Ich meine, das erste Stück auf der Platte heißt A Thrill from Over the Hill, also ein aus der Mode gekommenes Vergnügen, heißt das ja quasi auf Deutsch übersetzt. Das ist klar, das ist mein persönlicher, so meine Hommage und hatte ich ja bei der letzten CD auch schon gesagt, geht auf mein verwundertes YouTube-Gucken von alten Aufnahmen zurück, wo ich dachte, ach du liebes bisschen, was haben die denn da getrieben? Und das kann man natürlich nicht zurückholen, soll man auch nicht und man soll nicht in irgendwelchem Retro-Wahn da versumpfen, aber ich finde es als Anlass, um sich fröhlichen Exzessen hinzugeben, finde ich es sehr schön und Dance of Maya ist ein so, hat ein so schönes Pathos und deswegen habe ich auch versucht, das quasi noch pathetischer als das Original zu gestalten. Das ist dann mehr fast wie so eine Prog-Rock-Nummer. Und das hat mir eigentlich schon als Teenager super gefallen. Da habe ich gedacht, das muss ich jetzt einmal machen. Ja, dann damit ist es auch gut, würde ich sagen. Aber das ist sehr dankbar, weil das halt so eine von der Komposition her halt so super ist.
Man kann ja auch sagen, dass dieses Jazzrock-Feld kaum noch von jemandem ähnlich beackert wird, wie du es jetzt machst, also in dieser Tradition von John McLaughlin in dem Mahavishnu Orchestra, es irgendwie verweist. Schade, dass es da nicht weiter ging. Ist das für dich also sozusagen ein Kontinuum? Knüpfst du jetzt an das an, was John McLaughlin mit Mahavishnu 1974, 75 dann beendet hat?
Ja, man kann das nicht zurückholen. Und wie gesagt, der Kern dieser frühen Fusion- und Jazzrock-Zeit eigentlich eher ist eben dieser emotionale Gehalt, dass die Sachen einfach eine unglaubliche emotionale Kraft hatten. Und das als Ausgangspunkt, was Neues zu machen, finde ich wesentlich reizvoller, als dieses dann doch etwas unterkühlt, so strebehafte Fusion-Geniedel der 80er Jahre oder so, wo es dann doch sehr um eben Jobs und um Fähigkeiten ging und nicht so sehr um, ja, etwas versuchen zu wollen, was man vielleicht noch gar nicht kann, ja, aber was einem so vorschwebt. Und das finde ich an diesen Sachen gut, an diesen Früh-70er Sachen und das als Ausgangspunkt zu nehmen, zu sagen, ja, was würde mir denn zu dieser Haltung einfallen? Das finde ich gut. Sonst das jetzt zurückholen zu wollen, ist natürlich vollkommener Quatsch. Die hatten auch andere Drogen als wir heute. Also wenn du diese Aufnahmen da hörst, das kann man nicht imitieren.
In den 90ern gab es dann so eine Trendrichtung, die man Hip Jazz genannt hat, speziell bei einem Duo, das wir gut kennen und schätzen, nämlich Tap 2, Helmut Hattler mit Joe Kraus, dem Trompeter zusammen. Und der Joe Kraus ist tatsächlich jetzt auch auf deinem neuen Album mit dem Helmut Hattler als Bassisten sowieso vertreten. Und zwar auf einem Stück, das du im Grunde schon für das erste Album vorbereitet hattest. Aber aus welchen Gründen habt ihr das nicht zu Ende gebracht damals?
Ja, es war nur halb fertig und wir waren noch nicht hundertprozentig zufrieden, aber uns war klar, dass es von der Grundidee her super war.
Ja.
Aber wir haben es nicht fertig gekriegt und manchmal ist es dann gut, es einfach liegen zu lassen und das hat sich wirklich gelohnt, weil sonst wäre es auch ohne Jo gewesen und so ist es, also ich glaube, so kommt alles zueinander. Ja, und Joe Kraus ist so ein fantastischer musikalischer Trompeter, der diese dann doch manchmal sehr so Y-Chromosomen geschwängerte Trompetenhaftigkeit, ja, also kann er auch, aber muss nicht und das ist natürlich großartig.
Also hören wir doch dieses Stück, das heißt entsprechend auch, weil es übrig geblieben war, Mysterious Leftover, geschrieben von Helmut Hattler und Ali Neander zusammen, featuring den großartigen Trompeter Joe Kraus. We'll be right back. Ali, du bist ja auch ein politisch denkender Mensch. Was machst du als sensibler Künstler in Zeiten, in denen wir gerade leben, wo wir täglich Horrorgeschichten erleben, die man nur noch ins Mittelalter verortet hätte? Aktuell hören wir auch gerade von Horrorinformationen der CIA, von grausamen Foltergeschichten. Wie gehst du damit um? Es gibt einen Titel von dir, der heißt Chord of Doom, wo du mit einem extrem schrägen Akkord, der so die, könnte man sagen, die ganze Schrecklichkeit des Lebens in sich vereint. Geht sowas auch bei dir sozusagen musikalisch, kompositorisch ein, das, was du erfährst und wie du dich stellst zu dem Leben, zu dem Wahnsinn, zu dem Horror, den wir in uns haben und um uns haben?
Ja, das sollte es. Also ich finde das gut. Also sagen wir mal, es hat überhaupt keinen Sinn, sich irgendeiner klischeehaften Schönheit sozusagen, weil die ist dann so fad, dass dahinter lauert dann irgendwie der Horror. Auf der anderen Seite habe ich natürlich vielleicht auch so einen naturell was Verbindliches oder so, keine Ahnung. Deswegen ist dieses Chord of Doom ein Stück, was auf diesen Horrorakkord hat, aber aus dem dann doch etwas relativ Bekömmliches gemacht wird. Das ist aber so ein bisschen die Grundrichtung, die man einschlagen will. Natürlich geht es auch genau andersrum, nämlich dass man Sachen, die vordergründig sehr lieb sind, so mit einer gewissen Düsternis auflädt, dass sie eben dieses Liebe quasi nur ein Teil davon ist. Das ist jetzt bei der Platte ist es mehr, ja, wie soll ich sagen, das feiert dann doch so eine Art Lebensfreude, so einen gewissen Reichtum, der vielleicht dann so fast schon ein bisschen über die Ufer tritt. Aber es gibt sicherlich andere musikalische Zusammenhänge, wo das ganz anders ist, wo man die Zerbrechlichkeit und im Grunde auch so dass die Unmöglichkeit von da auch viel stärker in den Vordergrund bringt. Also das ist vielleicht mal eine Idee für zukünftige Sachen, eben dann genau das Gegenteil zu machen, eben nicht diese Reichhaltigkeit, sondern dann eher so eine Armut zu in den Mittelpunkt zu stellen.
Ghost Notes heißt ein Stück, das du gemeinsam mit Helmut Hattler geschrieben hast. Was ist die Idee hinter diesem Titel?
Das ist einerseits ein musikalischer Fachbegriff aus dem Schlagzeugspielen. Das ist, wenn Leute auf der Snare so quasi Noten spielen, die man nicht wirklich hört, aber die man so fühlt, weil sie kontinuierlich weiterlaufen. Das gibt es auch bei Gitarre spielen und so weiter. Das sind Sachen, die, wo man so eine weiterlaufende Bewegung spürt, obwohl nur einzelne Noten erklingen. Dann natürlich so ein bisschen das Geheimnisvolle. Also wie bei dem Stück ist es eigentlich ein Riff von Helmut, das dem zugrunde liegt, was so klingt, als würde es sich ständig verändern. Dabei sind es halt quasi 11 Töne, die sich ständig wiederholen und die natürlich dann immer an einer anderen Stelle des Taktes auftauchen. Und dann war da eben die Idee, dass das so ein bisschen sowas Düsteres hat, eigentlich gar nicht, aber etwas Geisterhaftes dadurch entsteht. Und das mehr Geheimnis ist dahinter nicht.
Gut, diese Geister, die lassen wir jetzt auf uns wirken. Ghost Notes, ein weiterer starker Titel aus dem neuen Album This One Goes to 11 von Ali Neander featuring Helmut Hattler. von beiden auch gemeinsam geschrieben. Das Album kommt jetzt etwas knapp vor dem berühmten Weihnachtsgeschäft raus. Das war jetzt nicht so ein ganz gutes Timing.
Ja, das ist leider, wie es oft so ist. Es war anders geplant, aber es hat sich dann doch durch verschiedenste Umstände verzögert. Also das Ganze ginge sicherlich, was das Marketing anbetrifft, ginge etwas geschickter, aber das lässt sich jetzt leider nicht ändern. Es ist ja Gott sei Dank jetzt auch nicht so wie bei irgendwelchen aktuellen Pop-Titeln, wo man das Veröffentlichungsdatum genau planen muss und so, sondern das sind ja Sachen, die auch eine gewisse längere Laufzeit sowieso haben und deswegen finde ich es jetzt nicht so dramatisch. Ja. Wir wollten es nur auf jeden Fall in den Händen haben, bevor unseren Live-Auftritten, die wir jetzt Ende Januar, Anfang Februar machen werden. Wir sind also natürlich Helmut und dann eben noch zwei Leute, die ich noch nicht erwähnt habe, nämlich Martin Kasper an den Keyboards und Moritz Müller am Schlagzeug. Zwei fantastische junge Musiker, die quasi unsere Kinder sein könnten, also Helmut und meine, aber die unglaublich, also sehr zentral wichtig für das alles geworden sind und deswegen ist es auch quasi mehr so eine Band-CD jetzt geworden als die erste, weil einfach die haben über das Live-Spielen dann doch so quasi zueinander gefunden.
Dann gibt es noch als weiteren Musiker bei einem Titel dabei den Saxophonisten Clive Stevens, ein Fusion-Legende. Mhm. Das steht alles in dem Booklet drin, in dem du sehr, sehr schöne Texte, finde ich, zu den einzelnen Titeln geschrieben hast, die zum Teil bisschen erotisch sind, launig und aber viel Information geben. Das ist was mir an dem Album gut gefällt. Natürlich die Musik in besonderer Weise. Und das Album, finde ich, ist wirklich noch eine weitere Entwicklung. Es ist noch komprimierter, es ist noch überzeugender als das Album davor, das du auch schon mit Helmut Hattler zusammen aufgenommen hast. Und es liegt offenbar, wie du sagst, auch daran, dass ihr jetzt in der Gruppe noch intensiver gemeinsam gearbeitet habt. Du hast sicher die meisten Themen wieder alleine für dich erarbeitet oder Helmut auch. Und wie darf man sich das vorstellen? Kommt ihr dann im Probenraum zusammen und arbeitet es dann gemeinsam aus?
Ja, nee, also die Sachen sind schon weitestgehend vorbereitet. Zusammen komponieren tun eigentlich Helmut und ich oder ich halt alleine. Aber das Tolle an den beiden, an Moritz und Martin, sind, dass die selber sehr kreative Leute sind. Und zweitens einfach so unheimlich gut spielen und die Musik sozusagen sehr gut verstehen und halt das einfach das Richtige tun, ungefragt. Und das ist, macht das Zusammenspielen also so zu einem so großen Vergnügen. Also allein mit Moritz ins Studio zu gehen, das ist wirklich eine Lektion jedes Mal. Wie das ist ja nun nicht so ganz einfach, die Musik, ja. Und wie souverän und bestens gelaunt er da innerhalb von ein paar Tagen so eine ganze Platte einspielt, das ist unfassbar. Also das ist, kann ich immer nur wieder staunen.
Nach deinem ersten Album, das du auch schon gemeinsam mit Helmut Hattler aufgenommen hast, folgt also jetzt das zweite, das für mich eine deutliche Weiterentwicklung und in Anführungszeichen auch Verbesserung ist. Wie geht das noch weiter? Was kann da alles noch auf uns zukommen?
Was dann kommt, keine Ahnung. Also da gibt es nach oben kein Limit, weil wir uns ja auch gegenseitig so anstacheln.
Gut, also wir genießen erstmal dieses fantastisch neue Album und hoffen dann noch auf mehr. Vielen Dank für das Gespräch, Ali Neander.
Vielen, vielen Dank.